Heute Morgen predige ich über das Matthäusevangelium, Kapitel 11, von Vers 25 bis 30. Matthäus 11, 25 bis 30. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Unverständigen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und den Vater erkennt niemand als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich weiß nicht, ob Sie das nette Unterhaltungsspiel kennen. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist rot. Und dann muss der andere so lange fragen: Rot, ja, was gibt es hier alles Rotes? Vielleicht die Jacke von dieser Frau, vielleicht das Hemd, vielleicht das Gesangbuch, bis man dann irgendwann sagt: Ja, deine Lippen oder so etwas. Und dann hat er es geraten. Das heißt, man kann durch Fragen zur Erkenntnis kommen. Die Frage ist, es bei Gott auch so, dass man so sagen kann: Ich sehe etwas, ich glaube etwas, was du noch nicht so ganz verstehst. Und der andere muss dann so lange fragen, bis er es herausgefunden hat. Sie kennen alle diese Kippbilder. Ich habe hier eins mitgebracht, was Sie wahrscheinlich, die meisten von Ihnen, kennen. Das ist gleich ein kleiner Augentest für die, die hinten sitzen. Die Frage ist, was Sie sehen. Man kann ja, was sieht man da? Zwei Gesichter im Profil. Oder andere sagen: Nein, ich sehe einen Pokal, einen weißen Pokal. Man kann beides sehen, wenn man lange genug hinschaut. Einige kennen das Bild schon lange. Es ist ein sogenanntes Kippbild, wo die Erkenntnis eben umkippt, dass man auch die andere Bildhälfte sieht. Es gibt inzwischen viele davon. Die Frage ist, das bei Gott ähnlich, dass man auch irgendwo so plötzlich eine umkippende Erkenntnis bekommt und feststellt: Oh, jetzt kapiere ich das ja, auch die andere Hälfte. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich habe früher immer gebetet so: Lieber Gott, lieber Vater. Das war die eine Hälfte meines Bildes, aber zum Beispiel Jesus kannte ich überhaupt nicht. Der spielte in meinem Glauben überhaupt keine Rolle. Natürlich, ich kannte alle Geschichten über ihn, aber ihn persönlich gar nicht. Und irgendwann kippte dann die Erkenntnis um, indem ich ein Aufnahmegebet sprach und sagte: Herr Jesus, ich möchte mit dir leben und vergib diese vielen Jahre ohne dich. Vermittelt durch den Kontakt mit jungen Christen, in deren Leben ich so eine Glaubensgewissheit entdeckte. Und auf einmal hatte das Bild zwei Seiten. Da gab es einen Vater und einen Sohn. Nicht nur einen Vater, sondern beide. Und es sagt Jesus ja hier, dass nur derjenige den Vater erkennt, dem es der Sohn offenbart letztlich, und nur derjenige, der den Sohn erkennt, dem es der Vater klar macht. Übrigens noch eine kleine Frage. Da wir ja in einer multikulturellen Gesellschaft leben, mit immer mehr religiösen Strömungen und Einflüssen, auch mit großen fremden Religionen, ist Allah und Gott nicht vielleicht doch derselbe? Von beiden heißt es doch, sie sind allbarmherzig, sie sind allwissend, allgegenwärtig, vergebend und vieles mehr. In der Bibel habe ich gerade gelesen, dass hier von dem Sohn Gottes die Rede ist. Im Koran habe ich nur ein ganz bisschen gelesen. Da steht drin: Allah hat keinen Sohn. Schauen Sie ins Telefonbuch nach Obertshausen und schauen Sie, wie viele Müllers es gibt. Ich habe sie nicht gezählt, da werden Sie jede Menge finden. Und da kennen Sie jetzt einen Herrn Müller, der hat einen Sohn. Sie wissen sogar seinen Vornamen. Und dann begegnen Sie einem Herrn Müller, der hat keinen Sohn. Sind das dieselben Personen, nur weil sie beide Müller heißen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, ein Gott, der einen Sohn hat, und ein Gott, der keinen Sohn hat, kann niemals dieselbe Person sein. Und wenn ich anderes denke, muss ich irgendwo ein Stück dieses Bildes wieder wegkippen und sagen: Ich habe es nicht entdeckt. Jesus lobt seinen Vater und sagt, es ist gut, dass du das den Verständigen und Weisen verborgen hast. Es heißt, den Leuten, die durch intellektuellen Hochmut geprägt sind, denen hast du die Erkenntnis verborgen. Aber denjenigen, die vertrauend und ganz einfach sind, denen hast du es klar gemacht, wer du bist. Ich las einen sehr netten Satz, da heißt es, das Evangelium ist im Herzen zu Hause, nicht im Kopf. Jesus verdammt also nicht die Intelligenz, sondern nur den Hochmut, der sich dahinter vielleicht aufhängt und freut sich, wenn Menschen ihn erkennen. Ich habe nur eine Bitte, wir bieten nachher Kaffee an und da könnt ihr euch lange unterhalten, aber bitte nicht hier. Jesus wird offenbar und sein Vater erklärt, wer Jesus ist. Und jetzt wäre eine interessante Frage, die ins Gespräch führen könnte, was wir hier natürlich nicht führen. Wie bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen, dass Jesus Gottes Sohn ist und heute noch lebt? Wann bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen? Wo war das? War das in einem bestimmten Ort, in einer Phase, in einer Familie? Warum bin ich zum Glauben gekommen? Aus Angst, aus Freude, aus Sorge, aus Neid über andere, die da was haben, was ich nicht kenne. Einfach nur, weil sich die Gelegenheit bot. Und die schwierigste Frage, die dann noch käme, die auch in dieser Predigt eine gewisse Rolle spielt, wozu bin ich zum Glauben gekommen? Dass ich jetzt sagen kann, ich bin Christ, ich habe ewiges Leben. Oder gibt es da noch andere Gründe? Jesus sagt, kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Statt mühselig könnte man auch sagen, müde. Ich weiß nicht, wer heute Morgen vielleicht hier aufgestanden ist, nicht nur müde ist, weil er wenig geschlafen hat, sondern vielleicht innerlich müde ist. Ja, weil er irgendeine Last trägt, mit irgendeiner Sorge kämpft, weil sein Herz schwer ist. Damals waren die Leute müde und beladen, weil sie in der Gesetzeszeit lebten und sie mussten dauernd Gebote erfüllen. An so einem schönen Feiertag wie heute, die Juden feiern ja den Sabbat, mussten sie dann überlegen, oh, der Weg hier zur Kirche, ist er so weit, dass ich ihn noch gehen darf, oder ist er schon so weit, dass er zur Arbeit wird? Man durfte nur so und so viele Schritte tun. Wenn man was kaufte, musste man überlegen, ist das koscher und rein, was ich da habe oder nicht? Und so weiter und so weiter. Überall Vorschriften und Einengung des Lebens, Leitplanken hinten und vorne, sodass der Bewegungsspielraum sehr klein war. Und diesen Leuten sagt Jesus, kommt doch zu mir, die Beziehung zu Gott findet ihr durch mich und nicht durch solche starren Vorschriften. Das Gesetz sind keine Leitplanken in eurem Leben, sondern wird zu einer liebevollen Richtschnur in eurem Herzen, wenn eure Herzen durch Gnade gefestigt werden und ihr Gottes Wort lieb gewinnt. Ja, jetzt die Frage, was belastet Menschen? Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Oft belasten wir uns ja selbst mit Ansprüchen, die wir an uns stellen und manchmal nicht erfüllen. Manche wird von seiner Familie belastet, die irgendetwas erwartet von ihm, was er vielleicht nicht immer erfüllen kann. Manchmal wird ein Bildungsniveau erwartet und man krebst, ob man da vielleicht das noch erreicht. Manche erwartet ein gewisses Schönheitsideal von sich oder seinem Partner und versucht er immer hinterher zu eifern und schafft es vielleicht auch nicht ganz. Wie oft belasten wir uns selbst oder lassen uns irgendwo einspannen? Jesus lädt Menschen ein und sagt, kommt zu mir und bei mir könnt ihr ausspannen und entspannen. Ich will euch Ruhe geben. Ruhe heißt niemals Passivität bei Gott. Ruhe heißt nie Passivität, heißt nicht die Hände in den Schoß legen, sondern heißt einfach vertrauend still werden bei ihm. Denken Sie an den Garten Eden, an die Schöpfung. Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen. Und was hat er als ersten Schöpfungstag ganz erlebt? Ein Ruhetag. Damit fing alles an. Und dann bekam er den Auftrag, diesen Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Das heißt, auch Paradies hatte etwas mit Arbeit und Verantwortung zu tun. Und wenn wir bei Jesus zur Ruhe kommen, heißt das nicht, dass wir untätig werden, sondern dass wir inneren Frieden haben, aber in seiner Führung auch Verantwortung übernehmen, dass wir nicht nur frei werden von etwas, sondern auch für etwas. Und dann fordert er sie auf, noch sein Joch zu nehmen, ein Joch, das leicht sei. Wörtlich übersetzt könnte man eigentlich sagen, ein Joch, das nützlich und gut ist. Jesus war ja Zimmermann und wir wissen nicht, was Zimmermänner früher arbeiten mussten. Ob die nur Fenster und Treppen gemacht haben oder Dachstühle oder vielleicht auch ein Joch gemacht haben, so ein Holzgestell, das man den Tieren auf den Nacken legt. Und ein leichtes Joch, ein gutes Joch, war nicht so eines nach Schema F, sondern eines, was einem Tier persönlich angepasst wurde. Richtig abgemessen, ein angemessenes Joch. Ich habe noch nie über das Wort angemessen nachgedacht. Das fiel mir erst bei der Predigt jetzt auf. Ich dachte immer, angemessen heißt, na, es passt, es entspricht. Aber angemessen heißt ja, dass man Maß genommen hat und dann genau passend für diese Person oder für dieses Tier in diesem Fall die Sache dann hergestellt wird. Wenn Jesus also sagt, ihr könnt bei mir entspannen, ich will euch aber auch wieder einspannen und euch mein Joch auflegen, das angemessen ist für euch, heißt es ganz persönlich. Ja, was könnte nun entspannen und zur Ruhe kommen bedeuten? Viele von uns leiden an einem gestörten Selbstwertgefühl. Sie sind als Kinder in Familien groß geworden, in denen das Lob zweimal im Jahr ausgesprochen wurde und die Kritik jeden Tag mehrfach, indem sie mit anderen verglichen wurden und sie schnitten schlecht dabei ab, indem sie manchmal zwischen den Eltern saßen, die sich häufig gestritten haben und sie konnten den Streit nicht schlichten, indem in manchem familiären Dach ein Riss ist und die heile Welt zusammenbrach. Und dann ist das Selbstwertgefühl gestört, völlig verständlich. Und mancher trägt das sein ganzes Leben lang mit sich herum und vermittelt dann diese Störungen auch in seine neue Umgebung. Jesus lädt solche Leute ein und sagt, auch wenn ihr zwischen den Stühlen sitzt, bei mir seid ihr immer richtig. Auch wenn eure heile Welt zusammenbricht, ich bin trotzdem euer Heiland und vermag euch meine Liebe zu erschließen. Auch wenn ihr immer unter Kritik groß werdet, das heißt nicht, dass ich euch jetzt immer loben möchte, aber ihr sollt einfach wissen, ihr seid angenommen von mir und könnt euch dort entfalten. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ich war mal krank und da hatte ich ganz viel Zeit, fühlte mich eigentlich relativ wohl und habe mal so verglichen, wie eigentlich mein Vater ist und wie der himmlische Vater ist. Wo da die Parallelen sind, wo die Unterschiede sind. Das ist ja beeindruckend, wenn man überlegt, wie schnell Eltern die Geduld reißt und wie geduldig Gott ist, wie schnell Eltern die Hoffnung verlieren und die Zuversicht und Gott sie behält. Einfach diesen Vater kennen, lieben und auch loben zu lernen. Oder Eltern, die dann sehen, wie ihre Kinder größer werden, wie sie aus dem Haus gehen oder noch nicht aus dem Haus sind, aber eigene Wege gehen, die den Eltern manchmal nicht gefallen. Wo sie sagen, das sind Entwicklungen, die finde ich nicht gut. Und manchmal Kinder auch in irgendwelchen Bereichen scheitern. Ich denke an einen Pfarrer, den ich hatte, ein sehr guter Mann. Er hatte zwei Söhne, die haben geheiratet, die waren sehr selbstbewusst und selbstsicher. Und dann ließ sich die Frau des einen scheiden von ihm und die andere Ehe scheiterte auch. Und das hat die Eltern in ganz große Betrübnis gebracht. Was haben wir denn falsch gemacht, dass unsere Kinder ihr Leben nicht bewältigen? Vielleicht gibt es solche Eltern unter uns. Ich weiß nicht, ob wir dann immer etwas falsch gemacht haben, aber zumindest kann ich mit all dem Inneren wund sein. Ja, zu dem kommen, der heilt, auch Eltern heilt und stärkt. Ja, oder vielleicht sein Single, der einfach spürt, wenn ich nach Hause komme, ist die Wohnung leer, ich habe keinen Gesprächspartner. Aber du bist bei mir und vielleicht lernen wir es ja auch als Christen oder Gemeinde, auch hier noch mehr Gespräch und Interesse füreinander zu entwickeln. Oder Ältere, wir haben unter uns ja auch solche, die schon den Beruf hinter sich haben, die immer mehr Verantwortung aus der Hand geben für den Beruf, dann vielleicht auch für die Familie, wo der Lebenskreis immer kleiner wird. Die Tatkraft lässt nach, das Selbstwertgefühl fängt an zu wanken und man stellt fest, ich habe früher für andere gearbeitet und jetzt fange ich an, ihnen zur Last zu fallen. Das möchte ich nicht, aber ich sehe keinen Ausweg. Ich denke, die meisten von uns definieren ihr Selbstwertgefühl über ihre Leistung, weil sie spüren, ich werde gebraucht, ich werde eingesetzt, ich kann etwas und wenn die Leistung nicht mehr zu bringen ist, wird es schwierig. In Gottes Augen besteht unser Wert nicht in der Leistung, sondern in der Liebe. Sie kennen diesen Vers vielleicht: mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte. Ja, und das schon ein bisschen mehr. Ich habe gerade diese Tage mit einer älteren Dame gebetet, die im Bett liegt seit einiger Zeit, eine gläubige Frau. Und ich sagte, ich würde gerne für sie beten, und dann sagte sie, sie würde gerne das Vaterunser beten. Gut, habe ich für sie gebetet und dann mit ihr das Vaterunser, laut, beide. Schade, ich hatte kein Mikrofon dabei, ich hätte das gerne aufgenommen im Nachhinein. War ganz interessant, wo sie das betonte, dieses Gebet. Zum Beispiel bei Dein Wille geschehe. Ja, liegt jemand im Bett, er kann nicht mehr viel tun, Dein Wille geschehe. Und dann ganz am Ende wieder ganz besonders, Dein Reich komme. Ja, eigentlich kommt ja immer mehr Krankheit oder Schwäche. Nein, Dein Reich komme, wir gehen nicht in die Finsternis, sondern ins Licht. Und was ist das für ein innerer Frieden, wenn das möglich ist, es so zu sehen. Bei ihm können wir ausspannen, werden aber auch eingespannt in sein Joch, wobei ein Joch ja so ein hölzernes Teil ist, das auf den Schultern liegt, verbunden mit Stricken oder Lederriemen. Und dahinter steht einer, der führt. Es ist irgendwo an eine Last angekettet, die dann gezogen oder bewegt wird. Auf jeden Fall hat es einen Sinn. Darin wird deutlich, wenn Jesus uns auffordert, unser Joch auf uns zu nehmen, hat er etwas mit uns vor. Christsein ist kein Selbstzweck, dass ich sagen kann, ich bin jetzt Christ, prima, ich habe es endlich kapiert, ich habe ewiges Leben. Die Frage wäre, wofür spannt er uns ein? Und ich denke, er spannt uns dafür ein, seine Liebe in dieser oder jener Weise weiterzugeben, durch die Lebensgestalt, wenn es geht, auch durch Interesse, durch Aktionen. Er spannt uns dafür ein, andere einzuladen, ihn kennenzulernen und sicher noch vieles mehr. Manchmal denken wir, das, was er uns auflegt, ist zu schwer. Ob das eine leichte Last ist und ein sanftes Joch. Da war ein kleiner Junge, wir waren ja auf Skilaufen, das war immer süß, da waren so kleine Kinder und dachten, Mensch, ist der klein, und fuhren nur ein bisschen weiter, da sind wir anderen begegnet, die waren noch viel kleiner, gerade so, dass sie überhaupt sich bewegen konnten. Und so war, müssen wir uns jetzt vorstellen, so ein ganz kleiner Junge, der einen noch kleineren Jungen auf dem Rücken schleppt. Insofern muss man sagen, richtig schleppt, das ist schwer für ihn. Und er sagte ein anderer zu ihm, hör mal, da hast du aber eine schwere Last dir aufgebürdet. Sagt er, was heißt Last? Das ist mein Bruder. Ja, ist ja ein Unterschied. Was trage ich? Etwas, was mir in Liebe verbunden ist, von einem aufgelegt wurde, der mich liebt, oder nur eine Last? Einige von uns lesen ein Andachtsbuch, das ich auch lese mit meiner Frau. Da war gerade dieser Tage ein nettes Beispiel drin, wo ein kleines Kind zu einem Bildhauer kam, der da so einen Mordssteinblock hatte und daran rumschlug. Und das interessierte das Kind, aber dann wurde es langweilig. Und es kam nach einiger Zeit wieder und da war das kein Steinblock mehr, sondern ein wunderbarer Löwe. Und so Kinder sind ja immer sehr direkt und naiv und fragte, wie hast du denn den Löwen in dem Stein gefunden? Und da sagt er, weißt du, ich habe den in dem Stein gesehen. Und dann habe ich ihn gefunden. Wir sehen manchmal nur so, wie Gott an unserem Leben so ein bisschen, ja, auf diese oder jene Weise herumklopft, aber Gott sieht das Bild. Er weiß, was er daraus machen möchte. Ja, und dann eben die Frage, bin ich bereit, mich von ihm auch einspannen und prägen zu lassen? Und bin ich bereit, ihm zu vertrauen, dass er das richtig macht? Was ist mein Schwerpunkt im Leben? Bin ich getrieben und gehetzt oder geführt? Ist meine Zeit nur vollgestopft oder trotz aller Termine eine erfüllte Zeit? Das sind ja schon entscheidende Fragen. Bei manchem ist der ungesprochene Nachruf seines Lebens, Arbeit war sein Leben. Der Paulus sagte mal, Christus ist mein Leben. Und trotzdem sagte er, ich habe mehr als alle anderen, habe ich gearbeitet. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade durch mich. Und das finde ich das Schöne, wenn Gott etwas fordert von uns, dann gibt er es uns vorher. Ja, ich habe gearbeitet, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade durch mich. Wenn Gott etwas fordert von uns, gibt er es uns vorher. Und wenn er möchte, dass wir etwas tragen und ziehen, dann zieht er letztlich ja mit. Und dann sagt Jesus etwas, was uns sehr verblüfft, mich zumindest. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Eine Person, die alle Macht in der Hand hat und dann sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Bei Sanftmut denke ich immer an Kamillentee und bei Demut an irgendeine Hautcreme, die so irgendwo drauf geschmiert wird. Also irgend sowas, Kamillentee schmeckt mir nicht, höchstens wenn ich ganz krank bin vielleicht. Irgendwas, was mir oder wahrscheinlich vielen so ein bisschen gegen den Strich geht. Ich weiß nicht, wie Ihr Chef ist oder ob Sie selber Chef sind, wie der auftritt, ob der sanftmütig auftritt oder autoritär oder mit Autorität, mit Freundlichkeit, wie das aussieht. Wie sieht es eigentlich bei uns aus, wenn einer hinter uns herfährt beim Autofahren und uns die Stoßstange polieren möchte oder die Vorfahrt nimmt? Wie schnell brausen wir auf? Wie schnell kultivieren wir unseren Zorn auch in der Gemeinde, wenn Terminabsprachen nicht stimmen, wenn jemand was übersehen hat, wenn einer nicht gegrüßt wurde oder irgendetwas anderes oder einfach ich mich unwohl fühle oder wir vielleicht auch nur unterschiedlich sind? Wie schnell werden Menschen bitter und wie lange brauchen sie, um die Bitterkeit wieder abzubauen? Und wir haben nicht alle Macht in der Hand und sind in dieser Weise aufbrausend, während Jesus, der ganz mächtig ist, sanftmütig ist und demütig. Von dem Mose heißt es mal, er war sanftmütig, mehr als irgendein Mensch auf der Erde. Ja, das war interessant. Wenn das Volk Fehler macht und es machte einen Fehler nach dem anderen, dann ging Mose immer in die Knie und hat gebetet. Er hat den Leuten auch gesagt, das ist falsch, was ihr macht, aber er hat meistens gebetet. Die anderen haben gemurrt und geknurrt und gejammert und er hat gebetet. Einige von uns waren gerade bei den Christusträgern an einem Wochenende, die am Ende Oktober hierher kommen werden, um eine Woche im Bürgerhaus zu gestalten mit Musik und auch Wortmitteilungen. Und die haben uns einen sehr schönen musikalischen Abend bereitet und viele verschiedene Lieder gesungen. Auch ein Lied, ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist, vom Sinn her etwa: Du magst reden über mich, was du willst. Ich werde über dich reden, nur auf den Knien. Tja, dachte ich, das ist schon beeindruckend, wenn das jemand wirklich tut. Und ich meine, da können wir sehr viel lernen. Der Einstieg war die Frage, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Die Frage, wie komme ich zur Erkenntnis? Nur durch Fragen. Gibt es da auch so ein Aha-Erlebnis, so dass man die andere Hälfte entdeckt? Merkt, Gott ist nicht nur Vater oder irgend so ein übergeordnetes Wesen, das das Universum geschaffen hat, sondern auch der Erlöser für mich. Wir dürfen abladen bei einer Person. Abladen heißt nicht passiv werden, sondern nur Dinge abladen. Aber er möchte uns auch einspannen, ein Joch auflegen, das angemessen ist. Das heißt ganz persönlich, nicht überfordernd. Und wenn er möchte, dass wir irgendwo mitarbeiten, dann hilft er uns selbst dabei. Ja, er weiß, was er aus unserem Leben entfalten möchte. Und Jesus ist sanftmütig und demütig. Und da er ja in uns lebt, wäre es schön, wenn diese Art seines Wesens sich auch in und durch uns entfaltet. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du Menschen einlädst, zu dir zu kommen, auch jeden von uns. Danke, dass wir bei dir abladen können, was uns bedrückt, dass du uns Ruhe gibst, inneren Frieden, dass du unserem Leben einen Sinn und eine Richtung gibst und dass du uns einsetzt in deiner Führung.